Es ist mir immer wieder eine Freude, hier zu sein. Und ich habe heute etwas ganz, ganz Wichtiges mitgebracht, etwas, was für mich wichtig wurde und ich weiß, dass es für uns alle ganz wichtig ist. Und gerade so kam mir der Gedanke, nur die Liebe lässt uns leben. Kundige Zuhörer wissen, dass das nicht in der Bibel steht, dieser Vers, sondern das hat eine Dame gesungen vor mindestens gefühlt 100 Jahren mit ganz langen Haaren. Und Katja heißt sie mit Vornamen, Epstein mit Nachnamen. Ich weiß nicht, wer den Text gemacht hat, aber dieser Text ist ein Text, der ganz, ganz wichtig ist. Und darum geht es uns heute Morgen, dass wir aus der Liebe Gottes leben. Frage an euch, wer hat von euch schon einmal eine persönliche Verheißung Gottes empfangen? Eine persönliche Verheißung Gottes. Ja, einige trauen sich, manche fragen sich jetzt gerade, was ist jetzt eine persönliche Verheißung? Wie muss ich das sehen? Andere Frage, wer von euch hat schon einen Bibelvers zur Taufe bekommen? Das müssten jetzt mehr wissen. Ja, gut. Wer von euch kennt den Inhalt dieses Verses noch? Es sind weniger, aber immerhin auch noch. Die Menschen, die für uns einen Taufvers herausgesucht haben, haben in den meisten Fällen eine Verheißung Gottes gewählt. Das macht Sinn, das ist kein schlechter Gedanke, denn wir verbinden mit der Zusage eines Taufverses, dass dieser Taufvers uns ein Leben lang begleitet. Und dass er Einfluss hat auf unser Leben und etwas mit uns macht. Was ist eine Verheißung? Theologen sagen dazu Folgendes. Eine Verheißung ist im biblischen Sinn die einem anderen gegebene bindende Zusage Gottes. Die Zuversicht auf die Erfüllung der Verheißung ist gegründet auf das Wesen des verheißenden Gottes. Gerade der letzte Satz hat mich fast begeistert. Gottes Wort enthält viele Verheißungen. Manche davon sind bedingungslos und gelten allein allen Menschen oder gelten allen Menschen. Andere sind an bestimmte Bedingungen geknüpft. So zum Beispiel, wenn ihr dies tut, werde ich jenes tun. Jetzt soll es ja auch Menschen geben, die der Meinung sind, dass wir heute zwischen den Verheißungen oder dass wir bei den Verheißungen zwischen dem Alten und Neuen Testament unterscheiden sollten, nach dem Motto, für uns gilt das Alte Testament nicht mehr. Solche Diskussionen gibt es tatsächlich unter den Theologen aktuell. Auch dazu hat uns das Wort Gottes etwas zu sagen. In Römer 4, Vers 21 lesen wir, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und da denke ich wieder an diesen Satz von eben, die Zuversicht auf die Erfüllung der Verheißung ist gegründet auf das Wesen, auf den Charakter des verheißenden Gottes. Gott sagt, es geht hier um das, was ich sage. Das sagt der, der gesagt hat, ich war, ich bin und ich werde sein. 1. Korinther 1, Vers 19 und 20 hat auch etwas Interessantes dazu zu sagen. Da steht nämlich, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, ich selbst und Silvanus und Timotheus, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Amen. In Jesus finden alle Verheißungen ihre Erfüllung. Und das ist die Grundlage, auf der wir uns heute Morgen mit einer Verheißung Gottes beschäftigen wollen. Es geht um die Verheißung, die Sigmar schon vorgelesen hat. Sigmund, entschuldige bitte, ich kenne einen Sigmar und ich kenne einen Sigmund. Sigmund, Entschuldigung. Sigmund hat sie vorgelesen. Jeremia 31, Vers 3. Ich nehme nochmal dazu eine Übersetzung von Luther, die ich auch sehr mag. Luther hat gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Damit bin ich groß geworden, mit dieser Übersetzung sozusagen. Hier geht es um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Das ist die Vergangenheit. Ich habe dich immer schon geliebt. Das ist das Thema heute. Gott sagt, ich habe dich immer schon geliebt. Wenn man mit so einem Satz an Menschen rangehen würde, würden die sagen, was hast du denn gefrühstückt heute Morgen? Gott sagt, ich habe dich immer schon geliebt. Was können wir damit anfangen? Gegenwart und Zukunft drückt der zweite Satzteil aus. Aus dieser Liebe heraus habe ich dir meine Güte bewahrt, heute und bis zur Ewigkeit. Müssten wir, wenn wir diese Verheißung Gottes lesen, nicht aufspringen und Halleluja rufen? Keine Angst, ihr dürft sitzen bleiben. Ich weiß, in eurer Gemeinde mag man Humor. Es gibt so eine kleine Geschichte, eine lustige Geschichte, die ist schon ganz alt, weil da ein Hippie drin vorkommt. Ein Hippie sitzt in einem Park auf einer Parkbank und liest. Und zwischendurch hört man immer so Ausrufe von ihm, da sagt er, Halleluja! Gott ist ein großer Gott! Und da kommt ein Pfarrer vorbei, hört das und denkt, was ist denn da los? Geht zu der Parkbank und wieder hört er sowas und dann sagt er, junger Freund, was liest du denn da eigentlich? So, sagt er, ich lese das Wort Gottes. Und ich lese gerade, dass das Volk Israel vor den Ägyptern geflohen ist, beziehungsweise sie sind ausgezogen, mussten dann fliehen, stehen am Roten Meer. Und Gott teilt das Rote Meer und sie gehen trockenen Fußes durch und entkommen den Ägyptern. Halleluja, Gott ist ein großer und wunderbarer Gott. Junger Freund, sagt der Pfarrer, mal langsam. Das Rote Meer, das ist nicht so ein tiefes Meer, das ist ein flaches Gewässer. Und wenn da mal Wind kommt, dann kann man da trocken durchlaufen, ist gar kein Problem. Und der Hippie, der wird ganz traurig. Der Pfarrer sagt, okay, er geht weiter. Er ist keine 10 Meter weit weg, da hört er schon wieder, Halleluja, unser Gott ist ein wunderbarer und großer Gott. Er wieder zurück und sagt, was ist los? Ja, stell dir mal vor, in dieser Pfütze hat der wunderbare große Gott alle Pferde, alle Menschen, alle Fuhrwerke untergehen lassen. Alles waren sie tot. Unser Problem ist doch, dass wir versuchen, mit uns bekannten Realitäten Gottes Wort zu verstehen, es einzuordnen und zu bewerten. Und das gilt auch für unser Thema. Was ist Liebe? Gerade wenn wir über Liebe Gottes nachdenken. Was ist Liebe? Wie drückt sich Liebe aus? Wie muss ich empfinden, wenn ich mir Liebe vorstelle? Ich denke, wir alle haben schon von diesem Experiment gehört, was vor vielen Jahrzehnten durchgeführt worden ist tatsächlich, wo Wissenschaftler herausfinden wollten, wie sich Liebe und Nähe und Zuwendung auf die Entwicklung von Babys auswirkt. Sie haben 2 neugeborene Babys genommen. Das eine Baby wurde versorgt mit allem, was es braucht, mit Liebe, mit Zuwendung, mit Zärtlichkeit, mit Zeit und mit allem, was an Ernährung notwendig war. Das zweite Baby, der zweite Säugling, bekam nur Essen und medizinische Versorgung und sonst nichts. Keine Zuwendung, keine Nähe. Und herauskam, dass das erste Baby sich wunderbar und prächtig entwickelte, während das zweite Baby deutlich sichtbar verkümmerte und in seiner Entwicklung zurückblieb. Und im Grunde genommen geht es genau so mit unserer Beziehung zu Gott. In dem Maß, wie wir die Beziehung zu Gott verkümmern lassen, verkümmert unser geistliches Leben. Zu dem auch die Fähigkeit gehört, die Liebe Gottes zu spüren und die Liebe Gottes zu leben. Wie sähe denn eine Zwischenbilanz aus? Und das ist, glaube ich, ganz interessant, das mal zu machen. Ich habe das für mich selber auch nochmal so versucht nachzuvollziehen. Wie sähe denn eine Zwischenbilanz aus, wenn wir zum Beispiel heute über unsere Bekehrung damals und die Zeit bis heute nachdenken würden? Wie hat unser Leben mit Jesus angefangen? Da war Begeisterung. Da haben wir eine liebevolle Beziehung zu Gott gelebt. Wir haben begeistert sein Wort gelesen, das in uns lebendig geworden ist. Unser Gebetsleben war geprägt durch die Nähe zu Gott. Und häufig spielten Verheißungen eine persönliche, eine nahe Rolle für uns. Und dann? Was ist dann passiert? Bei vielen Menschen ebbte das geistliche Leben immer mehr ab. Und am Ende blieben verkümmerte Menschen zurück, deren Beziehung zu Gott sich ausdrückt durch Sprüche wie, ich glaube an Gott oder ich glaube auch an Gott. Und sie können noch nicht einmal sagen, was das in ihrem Leben bedeutet oder wie dieser Spruch sich in ihrem Leben auswirkt. Wie ist das, wenn du heute deinen Taufvers liest, den du vielleicht vor Jahrzehnten bekommen hast? Ist das eingetroffen, was Menschen damals für dich gedacht und gehofft haben? Wie hat sich deine Beziehung zu Gott entwickelt? Mein Taufvers steht schon seit Jahrzehnten auf meinem Schreibtisch. Das ist der Vers, den Sigmund vorgelesen hat. Und die meiste Zeit meines Lebens konnte ich ihn auch auswendig zitieren. Oder zumindest wiedererkennen, wenn er irgendwo mal gelesen wurde. Aber wenn ich heute, und ich finde mich jetzt so im letzten Drittel meines Lebens, nach fast 46 Jahren darüber nachdenke oder eine Zwischenbilanz ziehen will, dann gab es auch Zeiten, da hat mir dieser Vers nichts gesagt. Da habe ich nichts anfangen können damit, dass Gott sagt, ich habe dich immer schon geliebt. Die anfängliche Begeisterung darüber, dass Gott mich immer schon geliebt hat und lieben wird, ist in meinem Alltag untergegangen. Bis hin zu Zeiten, wo ich massive Zweifel daran hatte, ob das wirklich so ist. Ob Gott mich wirklich liebt. Was ist passiert? Meine Beziehung zu Gott ist verkümmert. Das Leben mit Gott war nur noch ein Muss, eine Restroutine. Gott wurde zu einer Randfigur in meinem Leben, dem man besser auch nicht zu nahe kommt. Und nach meinen eigenen Maßstäben war das Leben gar nicht so schlecht. Können wir heute dem Gedanken etwas abgewinnen, dass Gottes Plan, Menschen zu schaffen, aus Liebe in die Tat umgesetzt wurde? Können wir die Vorstellung, dass Gott sich freute, mit Adam und Eva durch den Garten Eden zu spazieren, in vollkommener Freude und Harmonie an uns heranlassen? Ich konnte das lange nicht, weil ich mir das nicht so wirklich vorstellen konnte. Weil meine Vorstellung von Gott war eine andere geworden. Dass Gott Adam und Eva umarmte, herzte und ihnen zeigte, wie glücklich er war mit ihnen, dafür war mein Gott zu weit weg. Und hier kommt das grundlegende Problem. Unsere Vorstellung, wie Gott zu sein und wie Gott zu handeln hat. Und das hat etwas mit dem Sündenfall zu tun. Der Mensch fing an, seine Maßstäbe von Gut und Böse zu entwickeln und zu entwickeln, was richtig und was falsch war. Und davon, wie richtig seine eigenen Gedanken und Vorstellungen waren, egal ob sie von Gottes Maßstäben abwichen. Und auch wir haben so unsere Vorstellungen, wie Gott zu sein hat, wie Gott zu handeln hat, was er zu tun und was er zu lassen hat. Wir bestimmen, welchen Einfluss er auf unser Leben hat, nicht andersherum. Und wir können beurteilen, ob Gott Liebe ist. Welch eine Perversion des Denkens. Ich kenne leider einige Menschen und ich habe auch gerade aktuell mit solchen Menschen zu tun, die nicht mehr an diesen liebenden Gott glauben können. Man würde sagen, so als traditioneller Christ vielleicht, naja, guck mal, du gehst schon 50, 60 Jahre mit Gott oder wie lange auch immer. Wie kann das sein? Diese Menschen können, sie drücken das auch manchmal so aus, können nicht mehr an Gott glauben, weil er nicht das getan hat, was sie von ihm erwartet haben. und was sie von ihm erbeten haben. Er hat das Böse, was in ihrem Leben geschehen ist, nicht verhindert. Ich muss sagen, manchmal verstehe ich das rein menschlich sehr gut. Manche Menschen müssen durch schwere Zeiten gehen und da fällt es einem sehr schwer, sich vorzustellen, dass das ein Gott, der uns liebt, zugelassen hat. Es fällt uns schwer, weil es unsere Maßstäbe sind. Gott hat Brüche in unserem Leben nicht verhindert und dabei spielt es natürlich auch keine Rolle, welche Anteile wir selbst daran hatten. Er hat Krankheit, die mein Leben verändert hat und mir die Freude am Leben unmöglich macht, zugelassen. Er kümmert sich nicht um mich. Wie soll er da ein Gott sein, der mich immer schon geliebt hat und mich immer lieben wird? Er hat ja gar keine Ahnung, wie es mir geht. Wenn ich jetzt hier zu Hause wäre in meiner Gemeinde, dann würde ich jetzt zum Dietmar gehen und sagen, Dietmar, wie hast du das so erlebt, diese Zeit? Kann ich nicht machen, das gehört sicher nicht. Und wenn, dann müsste ich ja vorher mit ihm absprechen. Das sind so Gedanken und Sprüche von Menschen, von verkümmerten Kindern Gottes. Wir leben nicht mehr im Paradies. Aber trotzdem hat Gott dir und mir diese Verheißung gegeben. Sie ist immer noch da, sie ist real. Ich liebe dich. Und ich werde es immer tun. Und wenn du willst, auch in Ewigkeit. Nur die Liebe lässt uns leben. Für so einen Schlager hört sich das ganz nett an. Aber wir müssen erstmal zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen, das stimmt. Irgendwie ist da was dran. Diese Sehnsucht in uns, geliebt zu werden, gehört zu den Grundmotiven unseres Lebens. Gott möchte keine verkümmerten geistlichen Babys oder Männer oder Frauen. Er möchte, dass wir ihn lieben mit all dem, was wir haben und was wir sind. Was muss passieren, dass eine solche Verheißung, dass Gott uns immer schon geliebt hat, und dass seine Gnade immer noch da ist, uns erreicht. Wie läuft das im menschlichen Bereich ab? Wie können wir herausfinden, ob Menschen uns mögen oder ob sie uns ablehnen? Ob sie es gut mit uns meinen oder ob sie irgendwelche fiesen Gedanken haben? Zum Beispiel durch Kommunikation. Insbesondere da, wo diese Personen nicht immer sichtbar sind oder wo wir nicht ständig mit diesen Personen zusammen sind. Natürlich ist auch die nonverbale Kommunikation wichtig an dieser Stelle. Wir nehmen ja wahr, insbesondere dann, wenn Menschen uns nicht mögen. Wir müssen kommunizieren, um herauszufinden, dass ein anderer mich schätzt und dass er es gut mit mir meint. Man redet miteinander, tauscht Dinge aus, und beobachtet sich. Und die meisten von uns sind relativ schnell in der Lage herauszufinden, ob mein Gegenüber mich mag oder ob er mich ablehnt. Und das ist mit Gott nicht anders. Ich kann herausfinden, ob er mich liebt. Ich weiß, dass dieser Gedanke für manchen eine Herausforderung ist. Ich kann herausfinden, ob Gott mich liebt. Liebe Geschwister, wenn ich das nicht selber erlebt hätte, dann würde ich hier nicht so eine steile Behauptung aufstellen. Gott ist anders. Ich kann ihn nicht beeindrucken durch fromme Worte, durch unermüdlichen Einsatz oder durch großzügige Spenden. Erst dann, wenn wir anfangen, unsere menschlichen Maßstäbe beiseite zu legen, wie wir beurteilen können, ob er uns liebt und was er dazu zu tun hat. Erst wenn wir anfangen, seine Nähe zu suchen und anfangen, mit ihm zu kommunizieren, werden wir herausfinden, ob die Verheißung, dass er uns liebt, wirklich wahr ist. Es gibt einen Bibelvers, eine Verheißung, die habe ich in Form eines Plakates schon sehr lange in meinem Büro hängen. Und diese Verheißung ist für mich zu einem Anker geworden in schwierigen Lebenssituationen. Auch wieder Jeremia, diesmal aus dem 29. Kapitel, Vers 13 und 14. Da steht: Gott spricht, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Manchmal haben wir nichts anderes als das Wort Gottes. Manchmal greift nichts von den menschlichen Mechanismen, die wir so zur Verfügung haben, oder von den Segnungen auch unserer Zeit, der Wissenschaft und was auch immer man da einsetzen mag. Und anders wird es manchmal nicht gehen. Was ich erlebt habe in Kairo, ich war zweimal auf einer Missionsreise in Kairo, habe dort unter anderem auch Musik gemacht. Und was ich dort erlebt habe, waren Menschen, die mit Krankheiten zu uns nach vorne gekommen sind und haben um Gebet gebeten, die ich sofort hier in Deutschland in mein Auto gepackt hätte und sie ins Krankenhaus gebracht hätte. Das können die sich nur nicht leisten. Und diese Menschen, die hatten nichts anderes als das Vertrauen in einen Gott, der sie heilt. Es ging zunächst mal bei dem evangelistischen Aufruf eigentlich nur darum, dass Menschen, die ihr Leben Jesus geben wollen, nach vorne kommen sollen. Und die Menschen, die strömten, ich habe sowas noch nie erlebt, die strömten. Und weil das vorne alles gar nicht ausreichte, strömten die zu uns auf die Bühne und es war schon richtig bedrängend und ich wusste gar nicht, was machst du denn jetzt? Und da kamen Menschen mit Krankheiten zu uns und da habe ich gesagt, ich soll für diese Menschen beten? Ganz schlimm, wirklich ganz schlimm. Aber sie hatten nichts anderes. Und diese Menschen haben erlebt, dass Gott sie geheilt hat. Ich habe dort Sachen erlebt, die habe ich noch nie in Europa erlebt. Und ich habe schon einiges erlebt. Aber was ich da erlebt habe, was Gott tut, auch an Heilungen, habe ich hier noch nie gesehen. Es ist der gleiche Gott. Und manchmal frage ich mich, oft frage ich mich, warum da und warum nicht hier? Ich habe keine Antwort darauf. Aber ich weiß, dass diese Menschen dort, weil sie nichts anderes haben, als dieses Vertrauen zu einem Gott, der heilt, das erlebt haben. Und vielleicht hat das etwas mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen zu Gott zu tun. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Anders wird es nicht gehen. Den Weg zu Gott, den können wir nur gehen über Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Es sei denn, wir wollen uns irgendwelchen Selbsterlösungstheorien hingeben und die führen nun mal in die Irre. Also, was hindert uns, vielleicht ganz neu uns auf den Weg zu Gott zu machen? Vielleicht denkst du, naja, ich bin jetzt so lange in meinem Trip so, wie ich drauf bin und ich lebe mein Leben und Gott ist, ja, Gott wird nicht mehr auf mich hören, weil ich bin einfach zu weit weg von ihm. Und überhaupt, was hindert uns, das auszuprobieren, was sein Wort sagt? Was hindert uns, all den Ballast vergangener Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte oder diesen ganzen Mist, den wir so verzapft haben in unserem Leben, oder auch was wir erlebt haben, einfach abzulegen, abzugeben bei dem Gott, der uns das abgenommen hat. Und zwar hier, genau da. Ihr habt unterm Kreuz viel Platz. Und damals war das so und das ist heute immer noch so. Wir dürfen es bei Gott abgeben. Auch unsere Vorstellungen, wie wir Gott finden, dürfen wir bei ihm abgeben. Auch da haben wir manchmal so unsere Gedanken und wir haben eine Vorstellung davon, wie das geht. Und vielleicht müssen wir uns davon trennen und Gott einfach fragen, Gott, liebst du mich wirklich? Und ich kann euch sicher sagen, dass Gott diese einfache Frage hört und dass er sich sogar darauf freut, wenn wir das hinterfragen und darauf eine Antwort haben wollen, weil unser Leben so ganz anders aussieht als das eines Menschen, der von Gott geliebt ist. Auch da haben wir ja so unsere Vorstellung, wie dann unser Leben verläuft. Wie kann das gehen also? Wie kann ich mit so einer Frage zu Gott kommen? Zunächst brauchen wir Mut und Ehrlichkeit zuzugeben, dass wir ohne Gott nicht weiterkommen. Und du brauchst diese Ehrlichkeit und den Mut zuzugeben, dass du Gott brauchst, seine Führung, seine Weisheit und seine Liebe. Ich habe einmal vor einer solchen Situation gestanden oder war in einer Situation, wo ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Ich hatte Gott schon oft genug gesagt, Gott, du bist ein Gott, der Stiefkinder hat. Ich weiß, in deinem Wort steht da nichts von, aber ich bin so ein Stiefkind. Du kannst mich nicht lieben. Das glaube ich nicht mehr. Und weil ich nichts anderes mehr hatte und weil ich nichts anderes mehr wusste, bin ich in mein Schlafzimmer gegangen und habe mich hingekniet. Das mache ich ganz, ganz selten. Und wenn ich das mache, dann mache ich das, um Gott zu zeigen, es ist mir jetzt wirklich ehrlich, was ich dir zu sagen habe. Oder dass ich auf dich warten will, dass ich auf dich hoffe. Für mich gab es nichts anderes, als Gott zu suchen. Und da hatte ich dieses Plakat schon bei mir hängen. Also ich hatte sogar eine Verheißung, wenn man so will. Ich bin ein Mensch, der fast nie schreit und der nie laut wird. Sehr, sehr selten. Und dann bin ich meistens alleine, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Nagel haue oder so. Dann kann es schon mal ein ganz kurzes, lautes Wort geben. Aber mir ging es so schlecht, dass ich regelrecht zu Gott geschrien habe. Und ich habe all das rausgelassen, was ich in diesem Moment gefühlt habe. Und dann habe ich Gott gebeten, in mein Leben zu kommen und mein Leben neu zu machen. Ich habe ihn gebeten, zu helfen, wo ich keine Hilfe mehr gesehen habe, wo ich keinen Weg mehr gesehen habe, weiterzugehen. Und es war tatsächlich so, dass nach circa 10 Minuten ich gespürt habe, es wird ruhig in meinem Kopf. Bei mir drehte sich einfach nur alles. Ich hatte, weiß ich nicht, wie viele Wochen Schlafentzug hinter mir. Ich konnte auch nicht mehr schlafen. Und bei mir drehte sich alles im Kopf und alles war so, wie soll das jetzt irgendwie weitergehen? Und ich spürte plötzlich nach ungefähr 10 Minuten, in meinem Kopf wird es ruhiger, ich werde ruhiger. Und ich habe gespürt, wie Gottes Frieden in meinen Körper reingekommen ist, richtig in meinen Körper. Das war keine Vorstellung, sondern ich habe gespürt, da ist etwas da, was in mich hineinkommt. Und dieser Frieden Gottes hat mich vollständig erfüllt. Ich bin absolut zur Ruhe gekommen. Und das war für mich der Beginn einer ganz neuen Beziehung zu Gott. Plötzlich wusste ich, Gott liebt mich wirklich. Die Probleme waren nicht weg, die waren alle noch da. Und all das, was ich dann mit Jesus als auch regelrecht als Therapeuten erlebt habe, das wischte meine Probleme nicht einfach sofort vom Tisch. Und meine Fragen waren auch nicht vom Tisch. Aber ich stand sozusagen auf einem neuen Fundament, das sich sicher angefühlt hat. Ich wusste trotz aller Fragen, trotz aller Probleme, ja, das stimmt. Gott liebt mich. Und das weiß ich bis heute, das ist so geblieben. Und ich habe auf manche Fragen keine Antworten. Und manches verstehe ich auch nicht. Aber ich weiß, Gott liebt mich wirklich. Das ist nicht mehr mein Kinderglaube. Der hat mich nicht durchtragen können. Da war irgendwann Schluss. Auch nicht der Glaube des jungbekehrten Jugendlichen, der gesagt hat, ja, Jesus, ich will dir folgen. Es ist ein anderer Glaube. Aber ich spüre, dass der mich durchträgt. Weil ich weiß, was immer passiert, Gott liebt mich. Weil er es schon immer getan hat. Und auch wenn ich das nicht verstehen kann, wie sowas gehen kann, dass Gott schon immer mich geliebt hat. Ich meine, er kennt mich, kannte mich dann doch damals offensichtlich schon in irgendeiner Weise. Das ist vielleicht genauso unvorstellbar wie heute zu sagen, Gott liebt mich. Obwohl er mich kennt. Es gibt ein schönes Lied dazu. Und ich danke dir. Jawohl, genau. Das ist Realität. Für uns Menschen unvorstellbar. Wenn wir einen Menschen wirklich kennen, dann fällt es uns oft schwer, den Menschen zu lieben. Manchmal schaffen wir das. Sonst wären wir alleine und die Menschheit würde aussterben. Es gibt Ehepartner, die sich kennen und sich trotzdem lieben. Ich habe Hiob lange nicht verstanden und ich habe lange das ganze Buch Hiob nicht verstanden. Und irgendwann habe ich mich vor, ich glaube, einem Jahr mal sehr intensiv damit beschäftigt. Und dann habe ich vieles verstanden. Und ich habe wirklich verstanden, was Hiob gemeint hat, als er gesagt hat, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Wir singen das ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr das singt. Bei uns schon. Oder haben das mal gesungen. Jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Gott wird sich finden lassen, wenn wir ihn ernsthaft suchen. Auf seine Weise, nicht auf unsere Weise. Ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir diese Erfahrung machen, vielleicht wieder ganz neu oder immer wieder neu. Denn ich weiß, dass diese Erfahrung lebensverändernd sein kann. Und ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich weiß, dass diese Erfahrung wirklich lebensverändernd ist. Amen.